Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Es gibt kein Morgen mehr, zumindest nicht für mich. In einem gefälschten Video, einem sogenannten Deepfake-Video, lassen Propagandisten diese Worte den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky sagen. Bilder, also Fotos und Videos, sind ein sehr wirksames Kampfmittel im Informationskrieg. Und das ist auch in diesem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine so. Deepfakes sind da noch recht neu, aber sie werden zunehmend eingesetzt. Wie lief das mit dem Deepfake-Video von Zelensky, Peter Welchering?
Ja, dieses Deepfake-Video, das erschien zunächst am 16. März 2022 auf der Website des ukrainischen Senders U24. Diese Website, die war offensichtlich gehackt worden. Und danach verbreitete es sich dann ziemlich schnell über Facebook und auch über andere soziale Medien. Und das Brisante daran: die Propagandisten legten Zelensky die Aufforderung in den Mund, die Ukrainer sollten ihre Waffen niederlegen. In der dritten Woche nach dem russischen Angriff auf die Ukraine kann so ein gefälschtes Propagandavideo natürlich einiges an Wirkung entfalten. Zelensky hat dann auch sehr rasch auf das Deepfake-Video reagiert und in einer Videobotschaft erklärt, dass es gefälscht sei. Dass er allenfalls die Russen auffordere, die Waffen niederzulegen. Facebook und andere Plattformbetreiber, die haben dieses kursierende Deepfake-Video gelöscht. Übrigens ziemlich schnell, weil der Druck groß war. Aber was einmal im Netz ist, das bekommt man eben nicht mehr wirklich weg. Daran wird übrigens auch der heute früh beschlossene Digital Service Act der EU nicht unbedingt was ändern. Und das musste dann sogar der russische Präsident Putin erfahren. Auch von ihm gibt es ein Deepfake-Video, das ging durch die Netze. Dort verkündet er Frieden mit der Ukraine und sagt wörtlich, die Verhandlungen mit der ukrainischen Seite haben gerade stattgefunden. Zitat Ende. Dem Kreml ist natürlich nicht gelungen, das Video aus dem Netz zu entfernen. Twitter hat dann immerhin einen Fake-Hinweis angebracht. Dafür haben die allerdings auch schon etwas Zeit gebraucht. Das dürfte durch den Digital Services Act etwas besser werden. Und da liegt tatsächlich insgesamt eines der Probleme. Es kommt darauf an, dass solche Deepfakes schnell erkannt werden und klar als Fälschung bezeichnet werden.
Ja, gewusst wie, lautet dann die Frage. Um einen Deepfake zu erkennen, muss ich wissen, wie Deepfakes überhaupt gemacht werden. Die EU-Kommission hat hier entsprechende Forschungs- und Aufklärungsprogramme aufgelegt und auch die Bundesregierung fördert verschiedene Projekte. Die Fraunhofer-Gesellschaft engagiert sich hier und in der Medieninformatik sind Deepfakes ein heißes Thema.
Im Bereich der Videokommunikation kann man unterscheiden zwischen Face-Swapping-Verfahren und Face-Reenactment-Verfahren. Wobei Face-Swapping-Verfahren dazu verwendet werden können, um das Videosignal von einem Anwender, also zum Beispiel dem Angreifer, zu manipulieren, dahingehend, dass das Gesicht vom Angreifer in diesem Videosignal, was er aufnimmt, getauscht wird zu einem Zielgesicht, das des Opfers in dem Fall. Wobei der Hintergrund, die Haare und so weiter und die Mimik vom Angreifer übernommen werden.
Beschreibt Matthias Neu, einer der Deepfake-Experten beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, zwei der gängigen Techniken für Deepfakes. Beim Zelensky-Deepfake ist das Face-Reenactment-Verfahren angewandt worden.
Face-Reenactment-Verfahren manipulieren jetzt nicht das Videobild des Angreifers, sondern das des Opfers. Also man hat ein Video vom Opfer und kann jetzt dort die Mimik und die Gesichtsbewegung kontrollieren. Das gibt dann der Angreifer vor. Dadurch sieht das meistens noch deutlich realistischer aus, hat aber den Nachteil, dass man über diese Transformation hinaus nichts großartig verändern kann. Also es ist schwierig, dann zum Beispiel irgendwas vors Gesicht zu halten.
Die Mimik muss zum gesprochenen Wort passen. Und das gesprochene Wort muss in Klangfarbe und Redeweise dem Opfer, also dem Nachgeahmten, entsprechen. Dafür haben die Produzenten des Zelensky-Deepfakes das sogenannte Voice-Conversion-Verfahren genutzt. Matthias Neu erklärt, wie es funktioniert.
Bei Voice-Conversion-Verfahren gibt man keinen Text ein, sondern ein Audiosignal. Da sagt zum Beispiel der Anwender oder Angreifer, das habe ich nie gesagt. Dann geht das in das Voice-Conversion-Verfahren, dann wird das zu einem anderen Audiosignal konvertiert, wo der gleiche Text gesagt wird, aber sich das so anhört, wie von einer Zielperson gesprochen.
Dafür werden normalerweise viele Stunden Audiomaterial als Stimmmuster benötigt. An der Moskauer Staatsuniversität haben Wissenschaftler schon vor 5 Jahren ein Verfahren entwickelt, mit dem solche Deepfakes sehr viel unaufwendiger und schneller produziert werden können. Die Methode hat sich durchgesetzt und ist unter der Bezeichnung vortrainierte Systeme weltweit bekannt geworden.
Man nimmt von ganz, ganz vielen Sprechern und vielen hunderten Stunden Audiofile und trainiert das System sozusagen vor. Das kann sehr lange dauern, über Wochen, aber hat dann ein vortrainiertes System. Und nun kann man von Opfer Daten sammeln, also Videodaten vom Gesicht oder Audiodaten von der Stimme, so im Bereich von 5 Minuten, Pi mal Daumen, und kann die mit dem vortrainierten Netz diese Stimme oder dieses Gesicht nun feintunen, nennt man das, also ein bisschen weiter trainieren, und kann dadurch ziemlich gute Ergebnisse erzielen. Das dauert dann auch nicht mehr Wochen, sondern ein paar Minuten bis Stunden.
Und diese Schnelligkeit in der Produktion ist im Informationskrieg ein wichtiger Erfolgsfaktor. Gegnerischen Politikern eine Botschaft zu aktuellen Ereignissen schnell in den Mund legen zu können und den Deepfake dann breit zu veröffentlichen, das gilt als kriegsentscheidend.
Ja, und ebenso kriegsentscheidend ist es dann, solche Deepfakes zuverlässig enttarnen zu können. Peter, wie lassen sich denn Deepfakes erkennen?
Also im Falle des Zelensky-Deepfake, der allerdings wirklich handwerklich schlecht gemacht war, das muss man sagen, da waren das solche Indizien wie etwa der fehlende Schatten unter dem Gesicht Zelenskys, der Kopf war nicht sauber aufgesetzt und der Kopf war etwas zu groß für den Körper. Und auch die Kleidung wich von dem ab, was Zelensky ansonsten bei öffentlichen Auftritten trägt. Bei Wladimir Putin wurde der Deepfake durch eine Handgeste enttarnt. Da gab es eine einzelne Geste Putins, die ist in einem Video wiedergefunden worden, das vor gut einem Jahr bei einer Pressekonferenz aufgenommen wurde. Also die beiden Videos sind mit konventionellen Methoden erkannt worden. Und zu denen gehören übrigens auch Methoden der verhaltensbasierten Authentifizierung, so nennen die Spezialisten das. Also da sehen wir dann Kopfbewegungen, wie die Person sie auch sonst macht, und vergleichen die Armbewegungen. Da fragen wir Stimmen, Klangfarbe und Betonung von Wörtern überein. Nur das Problem ist, dass für diesen Prüfansatz viel Material gebraucht wird oder jemand diese Person sehr gut bzw. sehr lange kennen muss. Und deshalb geht man ja auch zur Prüfung mit neuronalen Netzen über.
Und die arbeiten dann hauptsächlich mit Methoden der Mustererkennung?
Ja, bisher ja. Da sind inzwischen sogar recht große Detektionsdatenbanken aufgebaut worden mit vielen Deepfakes. Und die neuronalen Netze werden mit diesen Trainingsdaten dann eben auf die Deepfake-Detektion trainiert. Allerdings bei neuen Fake-Mustern, die eben noch nicht gelernt wurden, da versagen diese Detektionsdatenbanken. Dann gibt es auch noch kleinere medienforensische Datenbanken. Das Problem dabei ist, dass Angreifer hier die Trainingsdaten schon manipuliert haben. In manchen Fällen, und dann die Detektionsrate natürlich entsprechend gesunken ist.
Und in letzter Zeit hört man ja auch viel von sogenannten Fehlerraten oder Artefaktenanalysen.
Ja, da sind einige hochinteressante Analyseprogramme auf den Markt gekommen. Videodaten werden ja komprimiert und dabei entstehen immer Kompressionsfehler. Wenn nun die Gesichtsmimik nachträglich verändert wird, etwa damit bei einem erfundenen Text per Voice-Conversion-Verfahren Lippensynchronität erzielt werden kann, dann entstehen Kompressionsfehler zu unterschiedlichen Zeiten. Und die sind dann ein untrügliches Indiz auf einen Deepfake. Und die Detektionssoftware wertet genau solche Fehler dann aus.
Werden denn solche Methoden schon flächendeckend bei der Analyse von Videomaterial eingesetzt?
Nein, da sind wir noch ganz weit von entfernt. Da stehen wir wirklich ganz, ganz am Anfang. Schatten- und Bildachsen, die werden schon mal genauer angeschaut, ob es dann da irgendeinen Manipulationsverdacht gibt, aber das war es dann auch häufig schon. Von den KI-gestützten Detektionsverfahren versprechen sich Bildforensiker deshalb auch sehr viel, und sie plädieren auch dafür, die möglichst breit einzusetzen. Breiter Einsatz heißt ja eben nicht nur, dass Plattformbetreiber solche Software einsetzen sollten oder Staatsanwaltschaften, sondern etwa auch Redaktionen in der Fläche, bevor sie etwa so ein Video veröffentlichen.
Wird denn der an diesem Samstagmorgen beschlossene Digital Service Act der Europäischen Union dazu beitragen, dass solche Detektionssoftware breiter eingesetzt wird?
Ja, die Frage, die wird tatsächlich seit heute früh etwas genauer diskutiert, wobei man wissen muss, der Digital Service Act, der zielt in diesem Bereich vor allen Dingen ja auf Upload-Filter, weil die Plattformbetreiber sagen, Upload-Filter sind dann für uns das Mittel der Wahl, wenn wir kontrollieren müssen. Das heißt, dass die bisher eingesetzten Upload-Filter eben auch um Mustererkennungssoftware für Deepfakes ergänzt werden. Ob das aber viel bringen wird, das ist dann fraglich, denn diese Mustererkennung, die lässt sich ja mit nicht sehr hohem Aufwand unterlaufen, indem eben die verwendeten Detektionsgewichtungen umgangen werden. Also vereinfacht gesagt, die Deepfakes, die werden leicht verändert, und zwar genau bei den Erkennungsmustern, die hinterlegt sind, sodass sie von den hinterlegten Mustern abweichen. Und dann ist der Upload-Filter blind.
Gegen die Accounts, die solche Deepfakes verbreiten, kann aber dann nach diesem Digital Service Act leichter vorgegangen werden.
Ja, die können leichter dicht gemacht werden, das stimmt wohl. Aber in der Regel wechseln die ja ohnehin sehr schnell. Da gibt es dann nach einigen Minuten schon neue Accounts, die das dann übernehmen. Wo allerdings dann der Digital Service Act helfen könnte, das wäre, wenn die Plattformbetreiber verpflichtet würden, Bildforensiker einzusetzen Und die Bildforensiker, die würden dann bei ihrer Prüfung wirklich die gesamte Palette der Detektionssoftware verwenden. Also auch Fehlerratenanalysen, Artefaktenerkennung und so weiter. Das könnte auch schon übrigens mit dem bisherigen NetzDG gemacht werden, mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Das wird aber nicht umgesetzt. Und die Plattformbetreiber, die haben sich bisher gegen eine Auswertung manueller Prüfung erfolgreich gewehrt. Die ist eben teuer. Automatisierte Prüfung und Filtereinsatz, die werden aber nicht das gewünschte Ergebnis bringen.
Deepfakes in Zeiten des Krieges und wie man sie erkennen kann, darüber sprach ich mit Peter Welchering. Danke.